Dazu sagen müssen, der Podcast, oder ob wir es einfach bei Plauschrausch belassen.
Hallo Lilith.
Hallo Lotti.
Lilith und ich haben, bevor wir diese Folge wir haben uns abgesprochen, worüber wir reden werden, und wir waren so, Mensch, so eine richtig ruhige Runde. Weil, und ich glaube, es wird doch eine ganz ruhige Runde. Es ist, Lilith brennt eine Lichterkette hinten im Hintergrund. Ja. Heute stört uns niemand von der Lautstärke hinter uns.
Das muss ich ja mal, soll ich das mal kurz erzählen? Ich glaube, man hat es gar nicht so gehört in der letzten Folge, deswegen. Aber egal, Blick hinter die Kulissen, ja? Ich erzähle das
genau.
mal.
Genau. Ich glaube, ich habe es gehört kurz, aber ich glaube, ich habe es auch nur gehört, weil du es ja auch erzählt hast, ja.
Weil wir hatten, also bei der letzten Plausch und Friends-Folge, ich habe auch René mich nachher nochmal entschuldigt, weil ich dachte mir so, Alter, der Arme. So, es war so chaotisch, die ganze Aufnahme. So, genau. Und bei uns waren nämlich die Hausmeisterfamilie, es sind wirklich mehrere, weil wir haben so ein paar Mängel in der Wohnung, unter anderem in der Küche fehlen seit Jahren so ein paar Fliesen. Genau, und dann kam eben an diesem Samstag der Hausmeister, die Hausmeisterfamilie. Und die kamen halt unangekündigt an einem Samstag.
Das ist auch so ein witziger Titel.
Ja. Die Hausmeisterfamilie. Es ist wirklich, das ist Mann, Frau und Sohn.
Hier kommen die Geißen.
Und alle drei sind HausmeisterInnen. Und die kamen dann halt an diesem Samstag, und wir hatten ja einen Termin zum Aufnehmen, so. Und wenn ich das gewusst hätte, dass die kommen, dann hätte ich den Termin irgendwie anders gelegt oder so.
Ja.
Und ich habe mich halt danach so aufgeregt, weil ich das so dreist fand irgendwie, dass die an einem Samstagabend da kommen.
Voll.
Ohne sich irgendwie vorher anzukündigen. Ich wette, wahrscheinlich hätten sie auch wegschicken können, aber dann wären die halt wieder wochenlang nicht gekommen. Und das mit den Fliesen zum Beispiel, die erzählen uns seit locker mindestens einem oder zwei Jahren, dass sie das machen, und haben es halt jetzt gemacht. Das heißt, auf der einen Seite denkt man sich dann so, naja, das wäre ja jetzt irgendwie dumm oder dreist, die wegzuschicken, weil jetzt sind sie schon mal da. Aber dann wiederum denke ich auch, yo, ihr könnt halt nicht zwei Jahre lang sagen, ihr macht es nicht machen, und dann unangekündigt dastehen an einem Samstag und irgendwie zwei Stunden bei uns im Flur rumhängen. Das hat mich so aufgeregt, weil ich das halt nicht wusste und niemand es wusste. Und dann habe ich mich aber irgendwie auch, dachte ich auch so, naja gut, das ist doch ein ganz schönes, jetzt sind sie schon da und jetzt rege ich mich darüber auf, dass ich nicht angekündigt habe, aber das hat mich trotzdem total kirre gemacht. Naja.
Nun gut.
Kommen wir erstmal zum Thema. Genau, wir haben eine Filmfolge vorbereitet, hatten wir sehr lange nicht mehr.
Genau. Und wir haben aber super viel geguckt.
Richtig. Bevor wir das machen, machen wir erstmal unsere kleine Category, oder?
Richtig.
Gut, fang mal du an. Schon mich so viel über die Hausmeisterfamilie echauffiert.
Ja. Vielleicht müssen wir die Hausmeister, aber es geht ja eigentlich nicht um die Hausmeister für mich, aber die wäre schon ein guter Titel. Und zwar, genau, das Semester neigt sich ja dem Ende zu, und das heißt ja, jetzt geht's wieder an Hausarbeiten. Mhm. Und gestern war ich dann so, ey, ich habe das ganze Wochenende jetzt auch schon für diese Hausarbeit irgendwie mich vorbereitet. Es ist wirklich jetzt auch mal langsam Zeit, dass meine Pflanzen umgetopft werden müssen. Jetzt oder nie. Und dann bin ich los, hat die Sonne ein bisschen geschienen, da habe ich mir Blumenerde gekauft. Habe auch richtig so überlegt. Ich stand beim Rewe, und beim Rewe konnte man nur Kokoserde kaufen. Und Kokoserde ist aber irgendwie nicht so nährstoffreich oder bla. Und auf jeden Fall ist es eigentlich nicht so optimal für Zimmerpflanzen oder nicht für die, die ich habe. Dann habe ich mich richtig eingelesen, habe richtig recherchiert, was für Erde jetzt gut wäre. Dann habe ich die gekauft. Dann habe ich noch Übertöpfe gekauft, also zum Umtopfen. Und dann stand ich hier, habe mir einen Podcast angemacht und habe meine Pflanzen umgetopft. Und das war das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Ich bin noch ein bisschen reumütig, heißt es so, weil mein einer Efeu, den ich schon sehr lange hatte eigentlich, der ist fast tot. Da ist ein ganz langer Strauch, der ist so bestimmt 1,5 Meter lang, und nur unten, so auf den letzten 30 Zentimetern, sind noch Blätter. Der Rest ist kahl. Ich hoffe, er erholt sich wieder. Aber er ist jetzt umgetopft. Er ist jetzt in guter Erde, in guten Händen. Und, ja, und ich hoffe, es geht hier weiter bergauf mit meinen Pflanzen. Aber da kam ich mir sehr erwachsen vor. Besonders wegen der Erde, die ich da extra gekauft habe, wo ich mich extra informiert habe. Und dann habe ich auch direkt meiner Freundin Anna geschrieben, mit der ich gerne zusammenziehen möchte, wenn ich wieder in Berlin bin. Und habe gesagt, yo, ich freue mich schon richtig auf unsere gemeinsame Wohnung. Und wenn wir da einen kleinen Urban Jungle großziehen können.
Ja. Das glaube ich. Ich finde, ich müsste auch mal Pflanzen umtopfen, aber ich bin noch nicht bereit für diesen erwachsenen Schritt. mein Ding heute ist nur so halb. Es ging bis zur Hälfte gut und dann ist es doch abgedriftet in einem.
Oh nein!
Ja, und zwar habe ich ja auch oft so Schmerzen in Schultern, Nacken etc. Und ich hatte mal Physio und das hat auch gut geholfen. Es war aber eine lange Odyssee, bis ich dieses verfickte Rezept für die Physiotherapie bekommen habe.
Kassenpatientin.
Genau, und diesmal habe ich aber, es wurde wieder schlimmer, meine Rezepte waren alle ausgelaufen und ich muss halt wieder zum Arzt gehen, um Neues zu kriegen, weil dann muss man wieder eine neue Diagnose stellen, keine Ahnung. Bin ich auf jeden Fall, habe ich einen Termin ausgemacht und bin hin und habe direkt gesagt, ich habe eigentlich eine ganz konkrete Forderung, ich hätte gerne ein Rezept Physio. Der hat mich auch gar nicht untersucht, weil ich weiß ja, dass, also da ist nichts, es ist einfach, ich bin halt einfach immer verspannt. Und dann hat er mir es auch einfach gegeben, so. Und danach, wenn man so Überweisungen kriegt, beziehungsweise Rezepte. Ich finde es immer, es ist schwierig, danach dann auch tatsächlich sich direkt drum zu kümmern. Es ist sowas, was ich gerne aufschiebe. Ja, ja, das mache ich dann noch. Ah, da will ich jetzt nicht anrufen. Muss ich ja sofort anrufen? Nein, unangenehm. Aber der hat mir eine bestimmte Praxis genannt, zu der ich gehen soll, weil da, wo ich früher war, meinte er, das sei nicht so gut, weil der hat mich halt nur massiert und gar keine Übungen mit mir gemacht. Was natürlich dann auf lange Sicht auch nicht so viel bringt. Auf jeden Fall habe ich direkt, als ich aus der Praxis rauskam, habe ich da angerufen und wollte einen Termin ausmachen. Die haben aber keine neuen Patienten mehr genommen.
Oh, ja.
Und seitdem genau. Liegt es auf Eis. Also seitdem habe ich mich nicht nochmal drum gekümmert. Deswegen, es war bis zu diesem Punkt sehr souverän und erwachsen, würde ich behaupten. Ja. Aber dann, als die gesagt haben, ja, wir nehmen keine neuen Patienten, war ich so, okay, ciao. Gut, dann kümmere ich mich wann anders drum.
Ja.
Aber bis dahin lief's gut.
Aber kannst du nicht ein bisschen pushen und sagen, yo, mein Arzt hat mir das verschrieben.
Ja, da ist halt irgendjemand, hierhin. Da ist irgendein Ausfall. Und ich vermute, dass entweder jemand sehr krank oder tot oder anderweitig gekündigt. Also es klang danach, dass sie einfach gerade...
Tot oder anderweitig gekündigt?
Nicht mehr dort arbeitend. Also es klang irgendwie ein bisschen dramatisch. Und weil okay. Sie war auch so, sie kann das gar nicht sagen, wann sie wieder neue Patienten aufnehmen können.
Eieiei.
So, darum soll es halt nicht gehen. Heute soll es um Filme gehen. Weil, Alter, wir haben den 16. Februar. Du hast schon richtig viel geguckt, aber ich habe auch schon richtig viel geguckt. Also dieses Jahr, mein Filmgame ist strong.
Ich sag dir auch, das hat mit dieser Letterboxd-App zu tun.
Ja.
Es ist so. Also wirklich. Ich habe auch letztens für dieses, für mein Nollywood-Seminar, viele Nollywood-Filme sind nicht auf Letterboxd. Und dann habe ich mich richtig geärgert, dass ich den einen nicht zu meinem Tagebuch quasi hinzufügen konnte, weil dann jeden Tag in dem Jahr bis dahin dann einen Film geguckt und das habe ich auch auf Letterboxd so eingetragen. Genau, die Reihe war vorbei, so heißt es. Ja.
Aber hast du mal nach der Regisseurin oder Regisseur gesucht? Weil manche von diesen Verachiti-Lover-Filmen, die ich für die Lecture geguckt habe, habe ich auch auf den ersten Schlag nicht gefunden durch den Titel, aber dann irgendwie über Umwege.
Ja, nee, das ist auch eigentlich, das zählt gar nicht mehr zu Nollywood, sondern zu noch einem anderen Ableger von Nollywood, der schon ein bisschen mit Bollywood zu tun hat und bla bla bla. Mal gucken, vielleicht kann ich darüber auch mal reden. Mhm. Wir haben uns überlegt, dass wir heute, jeder von uns stellt zwei Filme vor. Mhm. Jeder hat einen Top-Film und jeder hat einen Flop-Film mitgebracht. Und am Ende reden wir dann gemeinsam über
ein Kinofilm.
Ist es ja irgendwie uns ist es auch irgendwie unser Kinofavorit, würde ich sagen, der letzten Monate
so. Seit diesem Jahr zumindest.
Ja. Genau. Ja. Es geht um Licorice Pizza. Das kann man ja vielleicht schon so mal
spoilern.
Ich habe mit meiner Mama telefoniert und sie war auch so Licorice Pizza. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es Licorice Pizza heißt.
Aber ich glaube schon.
Ich habe nur die ganzen Film-Essays, die ich dazu geguckt habe, ist irgendwie Licorice, sagen die alle.
Licorice klingt auch in meinem Kopf mehr so, wie Lakritz auf Englisch klingt, wenn ich mich erinnere. Licorice klingt irgendwie falsch. Naja, aber egal, fangen wir mit den anderen an, oder? Mit
diesem genau. Schluss.
Top oder Flop? Wann fängt man wohl an?
Wir können es ja abwechselnd machen.
Abwechselnd, ja. Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Ist mir eigentlich egal.
Schere, Stein, Papier.
Okay. Schere, Stein,
Papier.
Obi-Hörnchen frisst alles.
Okay, du fängst an. Ich kenn's aus Obi-Hörnchen nicht, aber egal.
Oh, das war auch immer ganz, ganz schlimm.
Wir hatten immer nur Brunnen. Da fällt alles rein.
Ja, aber ja. Der Brunnen ist ja... Naja, ist ja egal. Ich glaube, ich möchte mit meinem Flop-Film anfangen. Ich weiß auch gar nicht, ob Flop unbedingt dem gerecht wird. So, weil, also ich fand ihn jetzt nicht komplett grottig. Aber es ist Girl on the Train von Tate Taylor aus dem Jahr 2016. Und die Story ist ungefähr so, dass Rachel Watson, gespielt von Emily Blunt, jeden Tag mit dem Zug nach Manhattan fährt, pseudomäßigerweise, um zur Arbeit zu gehen, weil sie hat schon seit mehreren Monaten keinen Job mehr aufgrund eines riesigen Alkoholproblems und aufgrund ihrer Trennung von ihrem Ex-Mann Tom. Und jeden Morgen fährt sie an ihrem alten Haus vorbei, in dem Tom jetzt mit seiner neuen Frau Anna, gespielt von Rebecca Ferguson, lebt. Und die haben jetzt auch ein gemeinsames Kind. Und um sich halt so von diesem Schmerz und Verlust abzulenken, fängt Rachel dann an, ein anderes Pärchen, was irgendwie zwei Häuser nebenan wohnt oder so, nämlich Megan und Scott, gespielt von Hayley Bennett und Luke Evans, Sachen in die Reihen zu projizieren, also dass sie irgendwie das perfekte Pärchenleben haben. Und das Ganze gibt mir irgendwie schon Rear-Window-Vibes, wo es ja auch irgendwie darum geht, dass, also das ist ein Voyeurismus-Thriller so von Hitchcock, in dem der Nachbar was Schockierendes erlebt von seinen Nachbarn, nämlich ein Mord. Und das Schockierende, was Rachel quasi beobachtet, ist, dass Megan einen anderen Mann küsst und damit ja quasi diese Fantasiewelt, die sich Rachel gebaut hat, komplett in sich zusammenbricht. Und nachdem sie diese Entdeckung gemacht hat, wacht Rachel am nächsten Morgen mit dem Kater des Jahrhunderts auf und kann sich halt wirklich an nichts erinnern. Sie hat an ihrem ganzen Körper blaue Flecke und verschiedene Wunden. Und sie hat das Gefühl, dass irgendwas Schlimmes passiert sein muss, aber aufgrund ihres Alkoholproblems kann sie sich halt nicht dran erinnern. Und dann sieht sie eine Vermisstenmeldung im Fernsehen und sieht, dass Megan verschwunden ist. Und das Ganze basiert auf dem Buch Girl on the Train von Paula Hawkins. Und das habe ich auch gelesen, ich weiß nicht mehr genau wann, aber das Buch fand ich zum Beispiel ziemlich gut. Und also zur Einordnung vielleicht mal kurz, es bewegt sich so in diesem Genre Domestic Noir, wo es halt um Verbrechen zu Hause geht quasi. Und ich fand an dem Buch saustark, dass die Charaktere ziemlich gut beschrieben waren und so man sich sehr gut mit denen identifizieren konnte oder man sie sehr gut kennengelernt hat. Und der Wechsel der Perspektiven. Also man liest in dem Buch aus Rachels, aus Megans und aus Annas Perspektive. Und das Buch hat einen auch irgendwie die ganze Zeit darüber im Ungewissen gelassen, ob Rachel, so die in der Aufklärung von Megans Verschwinden, eigentlich wieder eine Lebensaufgabe findet. Ob sie es nicht vielleicht selber war, die Megan irgendwas angetan hat. Und ich finde, das schafft der Film überhaupt nicht. So, in dem Film finde ich, ist es alles relativ oberflächlich. Die Charaktere, die halt im Buch super intensiv beschrieben werden, die sind im Film eher so hassig zusammengewürfelt. Und ich finde es super schade, weil ich nämlich das gerade als so sehr wertvoll im Buch begriffen habe, dass man die Geschichte, was abgeht und was eigentlich Rachels Problem ist, überhaupt greifen kann. Und gerade dieses Oberflächliche finde ich, dass Megan und Anna da sehr so im Spiegel heißt es küchenpsychologische Gegenpole darstellen, weil zum Beispiel Megan so kühl ist, die will keine Kinder und so, die bummst mit jedem Mann, ist so die Vorstadt-Lolita quasi. Und Anna ist irgendwie, die trägt immer so ein rosa Trainingsanzug und ist die absolute Helikoptermutter und versteht irgendwie nicht, wieso andere Frauen das nicht wollen können. Und ich meine, so beides wäre völlig okay im Feminismus gesehen. So, man kann sowohl eine Hausfrau sein, als auch einfach jemand, der sagt, ey, Alter, ich will keine Kinder. Aber ich finde, in dem Buch sind sie halt viel mehr als einfach nur diese kühle Frau und diese Helikoptermutter. Mhm. Und es geht im Film, finde ich, so ein bisschen unter. Und dieses Ungewisse, dass ja Rachel nicht genau weiß, ob sie vielleicht Megan was angetan hat, ich finde, das funktioniert im Buch auch besser, weil man da wirklich bis zum Ende selbst dran zweifelt und nicht so genau weiß, was jetzt eigentlich Phase ist. Aber im Schluss, finde ich, ist es doch immer relativ klar, wo Rachel ist, wo Megan ist. Und es diese vernebelten Erinnerungen, finde ich, werden in dem Film nicht so deutlich, wie sie im Film sind. Und was ich halt an dem Film allgemein irgendwie blöd fand, war, im Buch spielt das Ganze in London und in dem Film befinden wir uns aber in den USA und sie fährt nach...
Ich habe mich gerade gedacht, hä, also Manhattan gesagt, das habe ich mich gewundert, weil ich auch London in Erinnerung hat.
Ja, genau, so ein richtiges American Washing. Und was ich aber zum Beispiel stark an dem Film fand, war, wie schrecklich dieser Tom war, also der Ex-Mann von Rachel und der neue Mann von Anna. Und also der hat ganz neue Aggressionen in mir ausgelöst und finde ich, wirft auch nochmal ein ganz neues Licht auf so das Gaslighting-Phänomen und wie weit das gehen kann und was das eigentlich für ein kaltes Arschloch ist. Das ist mein Flop-Film.
Das ist interessant. Ich werde auf deinen Flop-Film noch zurückkommen. Aber da wir ja hier Ping-Pong machen, mache ich erstmal meinen Flop-Film, weil mein Flop-Film hängt quasi ein bisschen auch mit deinem zusammen. Ich habe nämlich Girl on the Train auch gesehen und gelesen und das Buch fand ich nämlich auch richtig gut. An den Film kann ich mich nicht mehr so gut erinnern. Aber was du so erzählst, scheint mir irgendwie plausibel. Der war auf jeden Fall nicht so gut wie das Buch. Ja, mein Top-Film ist The Father. Auch ein Kinofilm aus dem Jahr 2020, glaube ich schon, den ich jetzt letztens geguckt habe, weil er bei Prime für 99 Cent angeboten war. Man konnte den, Prime hat immer so Angebote, dass man Filme für 99 Cent leihen kann. Und da gab es den. Aber ich wollte den eigentlich auch ganz gerne im Kino schon sehen, aber habe es dann irgendwie doch nicht mehr geschafft. Der war da nicht so auf meiner Favoritenliste an Kinofilmen, die ich jetzt unbedingt gucken will. Aber er hat mich sehr positiv überrascht. Und zwar ist der Film von Florian Zeller, französisch, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich würde behaupten, der ist relativ unbekannt. Zumindest kannte ich von seinem Wikipedia-Eintrag nichts. Der hat einen weiteren Kinofilm gemacht, den ich aber nicht kenne und sonst eigentlich hauptsächlich Theater. Der Film ist aber auch, hat auf jeden Fall auch Preise gewonnen und Nominierungen bekommen. Der war 2021 für das beste adaptierte Drehbuch für die Oscars nominiert und 2021 hat er auch das beste Drehbuch gewonnen beim Europäischen Filmpreis. Witzig fand ich, die Musik ist von Ludovico Einaudi. Und das gibt mir so richtige, den habe ich so mit 15, wenn man so ein bisschen, da gab es so ein Lied von dem, was alle gehört haben, wenn sie bis sie möchte ihren Liebeskummer hatten.
Ich weiß, welches du.
Und als ich das auch nämlich gelesen habe, dass der den Soundtrack gemacht hat, dachte ich mir so, lol, weil der Soundtrack war eigentlich sehr schön. Und hatte gar nichts von, ich bin 15 Jahre alt und verliebt.
Und ich bin auch ein bisschen traurig gerade.
Und es geht, wie der Titel eventuell schon verrät, um eine Vater-Beziehung, um genau zu sein, um eine Vater-Tochter-Beziehung. Nämlich die zwischen Anthony und Anne. Anthony gespielt von dem gleichnamigen Anthony Hopkins und Anne gespielt von Olivia Colman. Übrigens, das ist die bereits zweite Anne, beziehungsweise Anna, und in meinem nächsten kommt auch noch eine Anne vor. Also es sind viele Annes in diesem Film. Genau, die spielen die Hauptrollen und Anthony ist eben der Vater, der schon betagt ist und an Demenz leidet und seine Tochter Anne kümmert sich um ihn. Und es ist so ein bisschen verwirrend, weil der Film fängt eigentlich damit an, dass sie ihm eröffnet, dass sie nach Paris geht, weil sie dort jemanden kennengelernt hat und er demnach, also ja, sie nicht mehr täglich besuchen kann, sich nicht mehr um ihn kümmern kann und er deswegen eigentlich in ein Heim soll. Und dann gibt es aber immer wieder, dann passieren irgendwie auf einmal wieder andere Dinge. Dann heißt es auf einmal, sie geht doch nicht nach Paris, dann hat sie auf einmal wieder einen Ehemann, von dem es erst hieß, dass die eigentlich geschieden sind, dann hat sie auf einmal einen Freund und man merkt, also eigentlich weiß man das ja schon, weil man weiß, dass es um diese Demenzerkrankung geht, aber es fühlt sich fast an wie so ein Thriller, weil halt dauernd irgendwie die Handlung sich verändert, weil eben quasi es wird nicht aus der Perspektive des Vaters erzählt, aber quasi aus der Demenz des Vaters erzählt wird, der halt eben alles durcheinander würfelt und deswegen die ganze Geschichte halt auch durcheinander würfelt. Und das ist sehr interessant anzuschauen, weil man eben auch als Zuschauerin sich so fragt, was genau ist denn jetzt, was ist die Vergangenheit und will sie jetzt nach Paris oder will sie doch nicht mehr nach Paris? War das früher? Also man kommt selber total durcheinander. Auch durch verschiedene Schauspielenden, die dann eingesetzt werden und um jetzt nicht genug, nicht zu viel zu spoilern, aber zum Beispiel auch manche Szenen werden einfach eins zu eins wiederholt und mir ist es aufgefallen. Aber Fabi zum Beispiel ist es nicht aufgefallen. Wir haben den Film zusammen geguckt und ich war dann so, das kam gerade schon mal vor. Und er so, was? Nein, das ist jetzt später. Ich so, nein, das haben die eins zu eins gerade so schon gesagt. Also das ist beim Gucken, ja genau. Ich glaube, das kommt eventuell mit am nächsten ran, um so einen Gedächtnisverlust, Demenz irgendwie nachvollziehen zu können. Und ja, ansonsten auch, das Bild, die Bilder sind schön, Soundtrack ist schön. Sehr berührend, der Film. Aber auf so eine unkitschige Art. Das fand ich sehr schön. Hast du ihn auch gesehen? Eigentlich?
Ja, ich habe ihn im Kino geguckt und was ich da gerade noch gedacht habe, war, dass es halt auch so eine wahnsinnig krasse Symmetrie immer war. Mhm.
Ja, genau.
In dieser Londoner Wohnung sind halt auch sehr lange Flure und ja, genau. Und, also es ist eigentlich ein bisschen wie so ein Museumsshot.
Genau, und es switcht ja aber auch in Wohnungen, aber die Wohnung, diese geometrischen Figuren und Perspektiven, die werden ja immer wieder aufgenommen, was es dann einem wieder schwieriger macht. Also ich dachte auch teilweise, hä, sind sie gerade noch in der gleichen Wohnung? Nee, das ist doch eine andere. Nee, das ist doch die gleiche. Hä? So, also man ist voll verwirrt irgendwie am Ende. Aber es war sehr, sehr schön auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. So.
Wirst du noch auflösen, also mit der Demenz?
Na, er ist ja dement.
Ja, genau. Aber das hast du, glaube ich, noch nicht gesagt.
Doch, habe ich schon gesagt.
Okay, gut. Ja. Ja, genau. Das ist nämlich, also es sind natürlich zwei komplett verschiedene Filme, aber ich finde, das ist das, was so The Girl on the Train überhaupt nicht hat. Mhm. Wo es ja auch so um diese, dass die Gedanken einem irgendwie in Streich spielen geht. Und das wird in The Father.
Oh mein Gott, wirklich, stimmt, ja.
Und das wird halt, also so genau, in The Father sehr gut rübergebracht und diese, also was diese Krankheit, Demenz auch so mit einem, mit dem Gehirn macht, dass man sich halt einfach wirklich überhaupt nicht mehr vertrauen kann und dann darüber eben auch einfach verzweifelt, weil es gibt ja auch viele Szenen, wo Anthony Hopkins dann so, die fand ich richtig herzerwärmend, so, da habe ich selber auch richtig geheult, weil der sitzt dann da und weint und schluchzt, aber ich glaube, er versteht halt auch überhaupt nicht so richtig, was mit ihm gerade passiert und das muss schrecklich sein, wenn du dich auf dein Gehirn, auf deinen Computer nicht mehr verlassen kannst, weil das selber so kaputt ist. Und genau, das finde ich, jetzt wo du es gerade nochmal gesagt hast, das finde ich zum Beispiel, weil, wie gesagt, in Girl on the Train geht es ja auch viel um Gaslighting, wo es ja darum geht, dass dir eine andere Person versucht einzureden, dass du dir das alles einbildest. Das hätte da einfach noch mehr ausgereizt werden können.
Und ich fand auch Anthony Hopkins, ich hab sicherlich schon Filme mit dem gesehen, aber ich könnte dir jetzt keine so aus dem Kopf raus sagen. Ich fand, der hat, das war schon krass schauspielerisch.
Ja, aber ich fand auch Olivia Colman, die hat das richtig, richtig krass gemacht. Auch irgendwie diese Geduld, mit der sie den Vater da umsorgt hat. Vielleicht war sie es ja gar nicht so, wissen wir ja nicht. Aber auch, oder doch, manchmal so deren gemeinsames Spiel, da kam ja schon raus, dass er anscheinend sehr,
schon also auch so gar nicht
psychisch,
so nett
psychisch
ist.
Gewaltsam irgendwie so ihr gegenüber auch oft in der Kindheit war und die Schwester irgendwie bevorzugt hat, von wegen, ja, die hatte immer viel bessere Laune, die war immer viel hübscher. Und trotz alledem kümmert sie sich so rührend um ihn und gibt auch irgendwie gar nicht auf. Es war ein sehr trauriger Film, fand ich.
Aber gut, kann man sollte man trotzdem schauen.
Genau.
So.
Ja,
jetzt, gut. Oh, jetzt ist gar nicht Ping-Pong, weil es ist ja bei dir doch top. Egal.
Du könntest. Aber Ping-Pong sind Lotti Lilith, Lotti Lilith. Oh ja, mein Top-Film. Ich hab den gestern Abend noch verändert, weil ich bin so durch mein Netflix gegangen und dann dachte ich so, Alter, den habe ich schon seit einem Jahr auf der Liste stehen. Habe ich nämlich während meines Praktikums in der Pressestelle vom Filmmuseum entdeckt. Und dann war ich einfach so, okay, play. Und deswegen wird es jetzt, also ich fand den richtig, richtig toll. Ich habe 5 Sterne gegeben. Es war so ein geiler Film. Aber ich hoffe, ich bringe ihn auch so gut rüber. Und zwar ist der Film The 40-Year-Old Virgin oder Mein 40-Jähriges Ich. Genau, und ich würde sagen, es ist eine Komödie, aber auch eine Komödie, die gleichzeitig sehr, sehr ernste Themen irgendwie rüberbringt. Genau, und es erzählt die Geschichte von Rada Banks, die sowohl Regie als auch Drehbuch zu diesem Film gemacht hat und spielt halt selbst die Hauptrolle. Das heißt, es ist schon auch ein bisschen autobiografisch. Sie ist eine schwarze Künstlerin aus Harlem, die so in ihren späten 20ern mal zu den ausgezeichnetsten Talenten im New Yorker Theater-Drehbuch-Business war. Und zu der Zeit, in der wir aber in den Film einsteigen, ist davon eigentlich relativ wenig übrig. Rada steht kurz vor ihrem 40. Geburtstag und hat eigentlich seit Jahren nichts mehr auf die Bühne gebracht. Von ihrem Erfolg zeugt eigentlich nur noch dieser Award, der in ihrer kleinen, winzig kleinen Wohnung in Harlem steht, wo sie es in die 30 under 30 geschafft hat. Mittlerweile gibt sie Schauspielunterricht an einer Schule, um sich über Wasser zu halten und halt so ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Wie gesagt, die Wohnung, in der sie lebt, ist in Harlem, ist überteuert und winzig klein. Und wir erfahren, dass vor ungefähr einem Jahr ihre Mutter verstorben ist. Also alles in allem ist es nicht die beste Zeit. Und eigentlich ist alles, was sie will, to be an artist, was sie uns heulend wissen lässt, nachdem sie so einem New Yorker Star-Theaterproduzenten Josh Whiteman, der wird von Reed Bernie gespielt und der Name ist Programm, weil sie geht ihm an die Gurgel, weil er ihr Stück über Gentrifizierung in Harlem eigentlich komplett gewhitewashed hat und ihr gesagt hat, so ja, also Rassismus, das wollen wir nicht auf der Theaterbühne sehen, aber wir sind ja hier ein total diverser Raum und total woke. Und so im Zuge dieses Mental Breakdowns und einer ziemlich schlechten Rap-Line, die dann, während sie in ihrer Wohnung sitzt, weinend von der Straße hoch in ihre Wohnung weht, entscheidet sie sich, das vielleicht doch nochmal mit dem Rappen zu versuchen, was sie in ihrer Jugend auch schon getan hat. Und ich finde, man könnte sagen, dass es so ein Vorhaben der Midlife-Crisis ist, aber ich habe eher das Gefühl, dass es so Radas Weg ist, sich selber wiederzufinden und die Trauer über den Verlust von ihrer Mutter und die Wut über die rassistische Theaterbranche zu verarbeiten. Und allgemein passt so dieser Change of Art, finde ich, dass sie von der Drehbuchautorin dann zum Rap-Game geht, halt sehr gut in die New Yorker Kulturszene. Und dazu muss vielleicht auch noch gesagt werden, dass ihr Ziel ist, überhaupt nicht irgendwie, weiß ich nicht, die neue Nicki Minaj zu werden oder so, sondern sie möchte halt einfach nur einen Mixtape aufnehmen. Ja, der Film ist in Schwarz und Weiß gehalten und hat sehr ruhige und ich finde schon fast beruhigende Bilder. So, und die Komposition wirkt ziemlich schlicht und das finde ich oft bei Schwarz-Weiß-Filmen. Man konzentriert sich dann halt irgendwie auf das Wesentliche, aber ich glaube, das Schwarz-Weiße soll hier eigentlich ein Mittel der ständigen Trauer des Verlusts von der Mutter halt eigentlich sein, weil erst am Ende des Films, als Radha auf dem Weg ist, wieder zu sich zu finden, wird der Film wieder bunt. Und sie hat die ganze Zeit so einen Plastikbecher in der Hand mit so einem Strohhalm drin, so einen McDonald's Softdrink-Becher. Und ich weiß nicht, aber ich liebe das einfach. Also der ist irgendwie die ganze Zeit in ihrer Hand. Das gibt mir einfach so ein gutes, beruhigendes Gefühl. Und wie gesagt, der Film ist an einigen Stellen super witzig und schafft es aber gleichzeitig trotzdem so die Probleme, mit denen Radha hadert. Unter anderem halt dem Älterwerden und dem Druck, was Künstlerisches zu produzieren. Und vor allem dem Rassismus, der in der weißen, wie gesagt, auch so tollen Woken-Theaterbranche hörst, halt aufzuzeigen und zu kritisieren. Und das alles kumuliert sich in einer Szene in dem Theaterstück, was sie schreibt ein Theaterstück, Harlem Avenue, und das führt sie dann am Ende auch auf. Und da wird zum Beispiel die Frage laut, wieso muss eine schwarze Frau, die in New York City lebt, mit einem Südstaaten-Akzent sprechen? Und wieso muss eigentlich immer ein Schuss fallen, wenn es halt irgendwie um Harlem geht, dann wird White Saviorism kritisiert und es ist irgendwie meine Lieblingsszene, weil man auch sehr viel Eindrücke vom Publikum sieht und das weiße Publikum das natürlich total feiert irgendwie, dass dass dann so ein White Savior daherkommt und dann zeigt so, hey, es sind gar nicht alle Weißen rassistisch, und hingegen die schwarzen Leute im Publikum, die finden das natürlich alle relativ redundant, genauso wie das mit dem Schießen oder mit dem Südstaaten-Akzent. Und das wird sehr feinfühlig, finde ich, in diesem Film beschrieben und deutlich. Und genau, wie gesagt, er ist ziemlich witzig. Die Ästhetik hat mir super gefallen und ach, wirklich, also den kann ich echt richtig, richtig, richtig empfehlen.
Wo gibt's den?
Den gibt's bei Netflix.
Mein Flop-Film erinnert an deinen Flop-Film. Und ist auch bei weitem nicht so tiefgründig und irgendwie interessant wie dein Topfilm. Und zwar geht es um The Woman in the Window, ein Netflix-Film von 2021 vom Regisseur Joe Wright. Der hat unter anderem Pan gedreht. Ich habe den selber nicht gesehen, aber ich glaube, das ist noch so einer der Filme, den man am ehesten kennt von dem. Und ich habe schon vor einer Weile, bei Netflix kann man ja immer sehen, was demnächst kommt. Und da habe ich schon gesehen, aha, The Woman in the Window kommt, ein Film. Und die Netflix-Serie The Girl Across the Street from The Woman in the Window. Und auf beides habe ich mich richtig gefreut. War so, oh, das sieht nach was aus, was mir gefallen könnte. Weil ich habe auch Gone Girl und Girl on the Train gesehen. Und ich glaube, dass ich auch beides gelesen. Und ich dachte immer, ich habe irgendwie Gone Girl und Girl on the Train irgendwie in den gleichen Pott geworfen, was den Autor angeht, bis mir aufgefallen ist, nein, es ist einfach nur das gleiche Genre und deswegen verknüpfe ich die auch immer miteinander, eben diese Domestic Noir, ja, bzw. Domestic Thriller. Und das ist ein Genre, was mir auf jeden Fall gefällt. Ich würde auch You so ein bisschen in die Serie auch da reinpacken und so. Das gucke ich schon immer gern. Deswegen habe ich mich voll gefreut auf diesen Film und auf die Serie. Hab schon so gedacht.
Ganz kurz, das ist voll interessant, weil das soll anscheinend auch so ein Ding des, in Anführungszeichen, Spätfeminismus sein. Oh. Weil es ja dann oft so ein Turnaround, also finde ich voll interessant, dass wir das beide so gut finden. Weil ich habe so ein anderes Buch letztens gelesen, Atme, da geht es genau darum. Und ich weiß nicht, aber so, dass sie uns so abholen, das finde ich richtig witzig.
Ob das jetzt ob ich das jetzt feministisch deuten würde, weiß ich
ja,
auch,
weiß
so,
ich auch nicht so recht.
Ich mag halt Thriller, oder zumindest früher habe ich sehr, sehr gerne Thriller gelesen und dann noch mit diesem Spannereffekt, geil.
Und dann dem ganzen Plot-Twist, ja. Kann ich verstehen.
Aber der Film, genau. Und die Serie bezieht sich auch auf den Film. Die Serie habe ich jetzt auch schon angefangen. Ich wollte die eigentlich noch nicht gucken, weil ich eigentlich keine Zeit habe. Aber sie ist dann doch auch nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Die karikatiert das alles so ein bisschen, diese Domestic-Thriller. Und bezieht sich auch ganz konkret auf The Woman in the Window, was man ja auch schon am Titel der Serie erahnen kann, da sie The Girl Across the Street from The Woman in the Window heißt und auch die Charaktere sehr ähnlich aufgebaut sind. Aber auf jeden Fall zurück zum Film. Ich hatte sehr große Erwartungen und wurde bitterbös enttäuscht. Ich bin tief gefallen quasi.
Falling from Cloud 9!
Es geht um, ja, um wen geht's eigentlich? Genau, es geht um Anna wieder. Wieder eine Anna. Anna Fox, und die lebt in so einem riesigen Apartment in New York, was so shabby dargestellt wird, aber ich finde es eigentlich richtig sick. Und sie ist
so Dan Humphrey-mäßig, von wegen, ich bin so arm, ich lebe in Brooklyn,
ja, genau,
in einem Loft.
Und sie ist halt psychisch krank. Es wird schon angedeutet, sie hat ein schweres Schicksal hinter sich, ist auch in Therapie, die sie allerdings nur per Telefon durchführt, denn sie hat eine Phobie, ich habe gerade das Fachwort vergessen, aber sie hat Angst davor rauszugehen. Deswegen hält sie sich nur in ihrem Haus auf, nimmt verschiedenste Antidepressiva und Medikamente und mischt diese immer schön mit ordentlich viel Wein und ist deswegen ja eigentlich immer komplett wasted. Und hat auch nicht wirklich Kontakte nach außen, bis auf ihren Untermieter. In ihrem Keller wohnt nämlich jemand zur Untermiete. Und der ganze Film ist einfach super weird. Diese Anna lebt halt eben da und dann zieht, wie es für einen Domestic Thriller sich irgendwie gehört, gegenüber jemand Neues ein, die sie dann bespannert, quasi, in dem Haus gegenüber. Und genau, die Familie Russell zieht dann gegenüber ein. Jane Russell, Alistair Russell und der Sohn Ethan. Und Ethan kommt auch direkt zu Anna und stellt sich vor. Und da fängt es schon an, wo es weird wird, weil die Charaktere, bis auf Anna selbst, da geht's eigentlich, sind so komplett überzeichnet und ganz komisch. Also man merkt dann, okay, Ethan ist irgendwie, irgendwas hat er. Und Anna ist Kinderpsychologin, merkt auch gleich, oh, da ist was im Argen. Und öffnet sich ihnen dann. Also erstmal kommt Ethan vorbei zu der neuen Nachbarin und soll eigentlich nur so ein Willkommensgeschenk von seiner Mutter vorbeibringen und bleibt dann da stundenlang bei der 30 Jahre älteren Nachbarin hängen. Also so richtig komisch und unrealistisch. Dann ihr Untermieter ist, das erste Mal, dass er vorkommt, ist er so richtig nett. Und in seiner zweiten Szene ist er auf einmal das absolute Arschloch, so vollkommen übertrieben. Und man fragt sich, woher kommt dieser Wechsel? Und es ist auch nicht so, dass du denkst, oh krass, was ist da passiert? Hat sie da irgendwie was falsch gedacht? Sondern es ist einfach irgendwie schlecht gemacht. Und dann, nachdem Ethan schon bei ihr war, kommt dann auch Jane Russell und stellt sich vor. Und die ist auch gleich komplett so, okay, ich bin bei einer fremden Frau zu Besuch. Ich frage sie direkt mal, was nimmst du da für Pillen? Ach ja, was hast du denn erlebt? Das trinkst du mit Alkohol, das solltest du aber nicht tun. Also ist so, möchte gern straightforward, voll cool und so. Und dann, mit der versteht sich Anna aber eben voll gut. Und dann natürlich beobachtet sie, Achtung, Spoiler, aber das ist eigentlich auch egal. Das könnt ihr euch auch anhören, weil das ist relativ offensichtlich.
Er guckt so ein Flopfe.
Nee, aber das ist schon in Ordnung, um das zu wissen. Das sieht man im Trailer, glaube ich, sogar schon. Beobachtet sie eben, wie Jane ermordet wird im Haus gegenüber. Vermutlich von ihrem Mann Alistair. Sie ruft dann die Polizei und es stellt sich heraus, stimmt gar nicht, Jane lebt. Aber oho, kommt dann auch vorbei mit Polizei und die ganze Familie Russell stehen dann bei ihrem Haus. Auf einmal sieht Jane ganz anders aus, als die Jane, die Anna kennengelernt hat. Und dann beginnt es eben, dass sie halt anfängt, irgendwie hinterher zu spionieren und da auf eigene Faust zu ermitteln. Und der ganze Film ist so, am Ende gibt es dann natürlich nochmal hier so einen Plot-Twist, der ist aber auch nicht krass irgendwie krass überrascht. Dann gibt's dauernd so Jumpscares, die aber dadurch zerstört werden, dass die ganze Zeit über Musik ist. Also wirklich, es gibt keine 5 Sekunden, in denen keine Musik spielt. Und Fabi, ich habe jetzt auch mit Fabi geguckt und Fabi hat sich richtig aufgeregt, weil und irgendwann hat es mich dann auch richtig kirre gemacht, weil die ganze Zeit Musik abgespielt wird, dass das halt irgendwie gruselig machen soll, aber es einfach nur kaputt macht. Und dann die Besetzung, Alter, da spielen Amy Adams, Gary Oldman und Julianne Moore mit. Also so eine richtig krasse Besetzung. Ich habe mir dann so gedacht, dass ey, für die muss das so gewesen sein. Ah ja, oh, hier, ich habe das Drehbuch gelesen. Ah ja, richtig Bock auf diesen beschissenen Netflix-Film. Also, das klingt so, als würde es richtig viel Spaß machen zu drehen. Am Ende gibt's dann auch noch so ein bisschen Splatter-Elemente und keine Ahnung was. Aber ich habe mich wirklich gefragt, wie ist es möglich, dass so hochkarätige SchauspielerInnen bei so einem Schrott mitmachen? Und ja, ich war sehr, sehr, sehr enttäuscht.
Ist er wirklich ein richtiger Verlauf?
Ja, es war wirklich. Ich wollte ihm auf Letterboxd einen 1/2 Stern geben. Und Fabi hat mich dann überredet, ihm noch wenigstens 1 Stern zu geben. Da dachte ich so, ja, okay, 1/2 ist vielleicht ein bisschen wenig, aber nee, also eigentlich war 1/2 schon auch.
Ah ja, Fabi hat wahrscheinlich sich gedacht, hey, die Musik war gut.
Nee, den hat dann nicht genervt. Stern.
Ja, I know, das war der Witz. Achso. Ja, krass, weil jetzt, wo du es sagst, also es klingt ein bisschen so, als wäre es wie so ein Easter Egg Hunt gewesen. Also es erinnert an total viele Elemente aus Gone Girl und Girl on the Train. Ja, und man
denkt so, oh, jetzt kommt vielleicht
und
was.
Und der Titel, genau, und der Titel impliziert es ja auch schon. Ja. Und gleichzeitig mit diesem, sie beobachtet einen Mord vom Nachbarn, das ist so richtig Rear Window, was wir vorhin auch schon gesagt haben von Alfred Hitchcock. Und das finde ich richtig witzig, weil ich habe am Montag einen Film geguckt, der hieß Moonfall. Junge, war der schlecht, aber das wusste ich auch schon. Und deswegen war es dann auch irgendwann einfach sehr witzig. Aber da saß ich auch so und war so, wow, ich habe so viele Filme geguckt. Hier sind so viele Zitate. Ich erkenne alles. Echt? Oh mein Gott. Cool. Ja.
Nee, das so, weil irgendwie jeder, immer jeder zu spät auf oder gar nicht.
Ja, aber jeder, weiß ich nicht, so Weltraumfilm, den man mal gesehen hat, wurde da drin irgendwie zitiert. Und so klingt eben The Girl in the Window from the Other Side of the Street
aber
in Your Basement.
Aber da ist es ja, das ist halt
auch
dann die Serie, die ich jetzt doch schon angefangen habe. Und da wird es ja tatsächlich, das ist ja absichtlich quasi parodiert. Aber auch die so. Weißt du, ich habe mich gefreut auf einen guten Domestic Thriller à la You, Gone Girl und habe so eine Scheiße da bekommen. Ja? Hätte ich auch verzichten können. Ne? Aber auch umso besser eigentlich, weil ich, wie gesagt, eigentlich eine Serie, die ich jetzt so durchbinge, kann ich mir gerade eh nicht leisten.
Ja. Ja, gut. Das klingt nach einem floppigen Film.
Ja.
Bevor wir hier das alles abwrappen, wollen wir noch kurz über unseren Kinofilm sprechen.
Aber sicher.
Und zwar Licorice Pizza. Möchtest du kurz eine Zusammenfassung geben?
Genau, Licorice Pizza. Auch, würde ich behaupten, ein gehypter Film in der Szene.
Ja.
Regie von Paul Thomas Anderson kennt man unter anderem von Magnolia und Boogie Nights, die ich allerdings beide nicht gesehen habe.
Ich auch nicht.
Aber Magnolia wollte ich, glaube ich, immer gucken und irgendwie gab es sie nie irgendwo zu streamen. Naja, auf jeden Fall hat der Regie
Ich habe mich sehr geschämt, weil alle so waren so, ja, und der hat das und das gemacht. Ich war so, I don't even know.
Und auch immer, ich habe Reviews zu dem Film geguckt, da hieß es auch, ja, und da ist auch ähnlich wie Boogie Nights. Ich war so, okay, gut.
Ich fand schon die Rezension, wo es dann hieß so, ja, das ist so wie Once Upon a Time in Hollywood. Weißt du, ja, klar, habe ich auch gesehen.
Nicht, hast du nicht gesehen?
Doch, habe ich gesehen, aber ich habe die Parallelen jetzt nicht unbedingt gesehen.
Da können wir ja gleich noch drüber reden.
Richtig.
Genau, und es geht um Gary Valentine und Elena Kane, gespielt von Elena Haim. Gary Valentine, gespielt von Cooper Hoffman, das ist der Sohn von Philip Seymour Hoffman, der ja leider von uns geschieden ist. Ist, glaube ich, auch seine erste Kinorolle. Genau, und diese beiden Hauptpersonen sind Gary Valentine, der ist 15, Kinderschauspieler, hat schon seine eigene Werbefirma und ist richtig hart am Hustlen. Das Ganze ist angesiedelt in Hollywood oder ich glaube in einem nicht direkt in Hollywood, aber irgendwie in einem davor auf jeden Fall. Wir sagen einfach mal Hollywood. Und Elena Kane ist 25, also 10 Jahre älter als Gary, bewegt sich auch in diesem Hollywood-Milieu und will da irgendwie aufsteigen, aber schafft es irgendwie nicht so richtig, arbeitet dann irgendwie anfangs in der Schule, wo sie bei so, ja, so Schulfotos assistiert und da lernt sie dann Gary kennen und
Tiny Toes. Tiny Toes heißt, glaube ich, diese Firma.
Ach so, genau. Und da entsteht irgendwie eine Chemie zwischen den beiden, kann man sagen. Was natürlich auf den ersten Blick man sich so denkt, oh, 15 und 25, komisch. Aber irgendwie freunden sie sich an, so halb romantisch, zumindest von seiner Seite vorerst, und starten zusammen Projekte. Er bringt sie dann auch mal zu einer Casting-Agentur. Dann bauen sie so eine Wasserbettenfirma auf und verkaufen dann Wasserbetten. Also es ist alles so ziemlich komisch. Es passiert, also um die Handlung zusammenzufassen, ist irgendwie schwierig, weil eigentlich gar nicht so viel passiert und gleichzeitig passiert mega viel. Ich finde, es wird auch nicht ersichtlich, in was für einer Zeitspanne sich das abspielt. Es gibt diese eine Szene, wo Bradley Cooper, der eine Nebenrolle, bisschen Cameo-Auftritt hat, fragt, wie alt bist du? Und sie sagt 28 und man denkt sich so, hä? Seit wann ist sie 28? Und er versteht sie nicht und fragt dann nochmal, wie alt? Und dann sagt sie, ja, 25. Da habe ich auch so gedacht, hä? Haben wir jetzt schon 3 Jahre quasi geguckt? Also es passiert irgendwie ganz, ganz viel und ganz, ganz wenig. Und das alles ist eben in so einem 70er-Jahre Hollywood-Ding angesiedelt. Deswegen mich jetzt auch an Once Upon a Time in Hollywood erinnert hat, weil das ja auch so spät 60er-Jahre da spielt. Und vor allem die Szene, wo sie mit dem LKW rückwärts diese Hills runterfährt.
Oh, das ist so eine geile Szene. Die war nice, gell? Ja. Aber ich fand zum Beispiel, dass also das mit Bradley Cooper und ja auch mit Sean Penn, da spielen irgendwie große Namen mit, aber die haben verhältnismäßig so kleine Auftritte.
Ja. Und die Hauptrollen sind glaube ich, bei beiden, also Elena Kane und Gary Valentine sind von beiden die, glaube ich, Kino, also wie sagt man, Debüts, genau.
Ja, genau. Ja, das fand ich auch richtig interessant. Ich habe nämlich heute noch so einen Film-Essay dazu geguckt und Elena Kane und die Schwestern, die sind auch in Echtschwestern und die bilden gemeinsam diese Band Heim. Heim, was ich von meiner Mami gesagt bekommen habe. Und das ist auch was richtig krasses. Der Vater von Elena, und ihren Schwestern, alles, was der Mann sagt, hat er auch so vorher schon mal gesagt. Also das sind quasi alles Zitate, die da verwendet werden.
Leonardo DiCaprios Vater hat so eine kleine Nebenrolle.
Lollig.
Ja, aber ich habe vergessen, wen er spielt.
Also irgendwie ist der Film komplett random.
Ja.
Aber auch irgendwie gar nicht. Und man hat, ich fand das, also ja, man kann sagen random, aber es wirkt nicht random, weil ich finde, er spielt irgendwie so zwischen den Zeilen des Lebens. So wie du schon vorhin meintest, so, es passiert ganz viel, aber gleichzeitig passiert auch ganz wenig. Und was ich auch nochmal kurz aufgreifen wollte, dass du meintest, dass Lena sich auch so ein bisschen im Filmgame bewegt. Ich hatte eher so das Gefühl, und ich glaube, das hast du auch in deiner Review auf Letterboxd geschrieben, dass es so ein bisschen verkehrte Welt ist, weil Gary ist irgendwie 15 und hat so große Lebenspläne und sie ist 25 und also weiß aber noch gar nicht so richtig, wo es hingehen soll. Ja, ich meine, wir sind auch 25, 24 und wir wissen auch, also ich meine, wir wohnen jetzt immer bei Mutti und Fadi, aber wir wissen auch noch nicht so richtig, wo die Reise hingeht.
Das fand ich aber auch super, weil im Endeffekt ist es ein Coming-of-Age-Film vom Genre her. Und das fand ich auch so spannend, weil man würde ja eigentlich denken, okay, Gary ist derjenige, um den es da irgendwie geht, Coming-of-Age-mäßig. Und ich finde, es ist genau andersrum, weil, also erstmal, es ist schon auch irgendwo dann eine Romanze zwischen den beiden, was man dann natürlich, ich habe auch mehrere Essays darüber geguckt auf YouTube und einer war so, boah, das ist so ekelhaft, sie ist 25, er ist 15, ist einfach nur ekelig. Und ich dachte mir so, ja, okay, du hast das irgendwie den ganzen Film gar nicht verstanden, weil sie haben zwar diese krasse Altersspanne, aber irgendwie spielt Alter gleichzeitig auch so gar keine Rolle in dem Film, weil eben er halt schon so richtig seriös ist. Gleichzeitig würde ich aber auch behaupten, ist er schon auch immer noch ein pubertärer Teenie, der halt dann irgendwie ihre Boobs sehen will, weil er Brüste sehen will.
Ja, und dann auch, wie er da irgendwie mit diesem Anzug da rumläuft, den er zum Ende des Films in anhat, weil er irgendwie mal einen krassen Macker raushängen lassen will. Und dann fängt er auch an zu rauchen und ist so, und so geil, ey.
Und sie ist aber halt schon 25 und so, wenn würde man denken, wir müsste eigentlich die Reifere sein, aber ist halt selber so voll, ich habe das Gefühl, ich habe das so ein bisschen so gelesen, dass eigentlich sie die Hauptperson im Coming-of-Age-Ding ist quasi, weil sie eigentlich schon erwachsen sein müsste und das auch irgendwie sein will. Sie übernimmt dann, macht dann ja auch immer Jobs. Sie arbeitet dann zum Beispiel im Wahlbüro vom Bürgermeister so und will irgendwie seriös wirken und so, aber irgendwie zieht sie dann doch alles wieder zurück zu diesem 15-Jährigen. Und das habe ich...
Ja, aber das fand ich voll krass, weil ich hatte nämlich das Gefühl, dass sie durch den 15-jährigen Gary, weil... Wie gesagt, du meintest vorhin so, ja, sie will auch im Game, im Hollywood-Film-Game sein. So, ich hatte eher das Gefühl, dass sie quasi Gary dann, weil Gary gesagt hat, ja, hier, ich habe so eine Agentin, so kannst du dich ja mal vorstellen und sag ja, du kannst fechten, du kannst Portugiesisch sprechen und du kannst
reiten. Das fand ich auch so eine nice reiten. Szene.
Ich
das
auch.
Fand ich übrigens, hat mich auch an Once Upon a Time in Hollywood erinnert, weil irgendwie Tarantinos Dialoge sind ja eigentlich eher recht realistisch, so mit Unterbrechen und so, wenn ich es in Erinnerung habe, aber auch irgendwie weird und der Dialog war halt auch so ein bisschen Tarantino-esque.
Naja, aber dann, als dann nämlich ja diese LKW-Szene war und sie... die ging bestimmt irgendwie 3 Minuten oder so. Und Spoiler, spult weiter, wenn ihr es mal schauen wollt. Sie manövriert ein LKW rückwärts, so ein, ich würde sagen, so 60%ige Steigung bergunter.
Ja. Also ohne echt Sprit, heftig. Also der ist aus, weil das spielt auch während hier Ölkrise.
Genau. Und danach sieht sie dann, wie die Jungs, diese 15-jährigen Kinder, die sie unter anderem hinten im Kofferraum von dem LKW hatten, weil sie gerade einen Job erledigt haben, sieht sie dann, wie die mit den Ölkanistern spielen und halt so Phallus-Symbole sich so zwischen die Beine halten und so und sich gegenseitig anspritzen und ach, it's so hilarious. Und ich hatte das Gefühl, dass sie da so ist, so, what the fuck mache ich eigentlich mit meinem Leben? Und dann sieht sie diese Anzeige für dieses Wahlbüro und ist so, ah ja, das probiere ich jetzt mal aus. Deswegen weiß ich gar nicht, ob sie unbedingt so Filmstar werden wollte oder ob sie es vielleicht auch eher so ein bisschen gemacht hat, weil Gary so war, so hier.
Das kann sein. Aber ich habe auf jeden Fall schon das Gefühl, dass sie halt irgendwie ihr Leben in den Griff kriegen will.
Genau, so, ich glaube, das ist so das Überthema von allen.
Aber es halt irgendwie nicht hinkriegt und die ganze Zeit bei diesem 15-Jährigen ist, der ja irgendwie schon voll seriös, aber irgendwie halt auch 15. Und das fand ich sehr interessant, wie sich das so gegenseitig bedingt hat.
Ich fand nämlich auch, dass, also, ne, er ist 15 und wir wiederholen es hier immer so oft, aber sein Selbstbewusstsein hat mich so beeindruckt.
Ja.
Also mit was für einer Sicherheit er auch da irgendwie erstens sie angesprochen hat, so eine 10 Jahre ältere Frau.
Ja, so richtig selbstverständlich einfach.
Genau, und das wollte ich nämlich, das war so ein toller Film, Leute. Sie überschlagen sich hier gerade meine Gedanken. Ganz am Anfang des Films sitzen sie gemeinsam in dem Stammrestaurant von Gary, der natürlich noch kein Alkohol ausgeschenkt bekommt, weil er ist 15, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Aber er kriegt halt irgendwie immer seinen Lieblingstisch zugewiesen, weil er da so ein Stammgast ist und sich auch schon irgendwie einen Namen gemacht hat. Und sie sagt dann, glaube ich, sowas wie, ja, in 10 Jahren wirst du das und das, wirst du irgendwie ein großer Schauspieler sein und ich werde immer noch hier sein und von Schulkindern Fotos machen. Mhm. Und das sind so irgendwie die ersten 10, 15 Minuten vom Film und er sagt schon so, I'm not gonna forget you. Und das fand ich richtig krass, weil die kennen sich ja eigentlich noch gar nicht.
Ja.
Und also so als wäre so ein bisschen mit der Handlungsstruktur gebrochen worden, weil eigentlich kommt ja sowas am Ende und dann ist das schon direkt am Anfang so.
Das passt ja auch dazu, dass man irgendwie voll das Zeitgefühl verliert, weil auch so viele Sachen passieren. Haben sie auf einmal da diese Wasserbettfirma, dann haben sie eine andere Firma, dann ist dies und also komplett verwirrend. Und ich habe auch eine Analyse dazu gesehen und da hat er sowas gesagt, dass der Film quasi, dass es mehr um so Stimmung geht. Und wenn ich das richtig interpretiere, auch so ein bisschen, dass man auch wieder lernen muss, so Filme zu gucken, so Kinofilme, weil wir halt schon auf jetzt zum Beispiel krasse Blockbuster, wo so viel passiert und ein Höhepunkt und Climax und dies, das, bam, bam. Und da ist es halt gar nichts, also es gibt ja keine Klimax in dem Sinne. Weil irgendwie, aber es lebt halt voll viel. Es lebt halt irgendwie voll viel so von den Bildern und der Stimmung und so. Ich glaube aber auch, zum einen habe ich ein paar Witze, glaube ich, nicht verstanden, weil ich es auf Deutsch geguckt habe und da in der Synchronisation schon ein bisschen was verloren gegangen ist. Man so eins erstellt, ich so dachte, hä? Das gibt irgendwie keinen Sinn. Und ich glaube, wenn man ein krasses Filmwissen hat oder auch so Hollywood-Wissen, sieht man auch ganz viele Referenzen. Ich habe das halt im Nachhinein mir dann alles angelesen, dass zum Beispiel Sean Penn ist irgendwie eine Parodie auf William Holden, der irgendwie in den 50ern irgendwie so ein Hollywood-Schauspieler bekannter war. Oder auch diese Szene, ich kenne den auch
nicht. Der spielt ihn doch auch sogar, oder?
Ja, der spielt Jack Holden, aber genau, die eigentliche Person heißt William Holden. Und diese Agentin mit diesem lustigen Dialog, die am Telefon dauert nur nein sagt, die gab es wohl auch wirklich und das soll halt irgendwie diese Hollywood-Kinder oder auch Nicht-Kinder-Agenturen hier parodieren und all sowas. Ich glaube, sowas, man hat schon irgendwie gemerkt, irgendwas wird hier referiert, aber wir konnten es halt, wir wussten es nicht genau, weil wir halt einfach nicht so krass im Knowledge sind, aber das passiert auf jeden Fall auch noch.
Ich fand auch richtig, richtig toll, ich habe das an einem Samstagabend mit Group of Friends geguckt und wir saßen halt in einer Reihe komplett Und so, wir haben auch während der Pandemie Filme ja zusammengeguckt, aber es war ein richtig krasses Kinoerlebnis, weil das Kino fast ausverkauft war. War halt, ne, Samstagabend. Und die Leute haben so gelacht.
Ja, ja.
Und auch so an so unterschiedlichen Stellen halt so dolle gelacht. Zum Beispiel auch mit dem Mann, der mit seinen japanischen Frauen immer Englisch in so einem japanischen Dialekt spricht. So ganz komisch. Und es war so weird und wir in der Reihe, ne, wir waren so, the fuck's going on? So, racist? und die, genau, die Boomer hinter uns reden so, haha, lol. Und also nein, keine Ahnung, es war irgendwie ein richtig schönes Kinoerlebnis, wo man sich dachte, Mann, ja krass, das hatte ich irgendwie seit 2019 nicht mehr, dass man in einem Film sitzt und Leute oder dieses gemeinsame Seherlebnis so intensiv hat wie jetzt mit Licorice Pizza.
Das war bei uns auch so, obwohl es gar nicht voll war. Also wir waren vielleicht maximal 15 Leute. Und trotzdem, es wurde auch richtig viel gelacht. Und es war aber auch eine interessante Mischung, weil es waren auch so ein paar Boomer, die dann auch Wein getrunken haben dabei und so. Und die haben zum Beispiel an Stellen gelacht, wo ich dann so dachte, muss ich irgendwie älter sein, um vielleicht auch so diese 70er-Jahre-Vibes zu verstehen und das jetzt witzig zu finden oder sowas? Also es war auch, ist mir auch aufgefallen, dass an unterschiedlichen Stellen gelacht wurde, aber es wurde sehr viel gelacht, tatsächlich. Und ich habe auch sehr viel gelacht. Sonst so, dass man so richtig lacht im Kino hat, man finde ich nicht so oft.
Ja, ich hatte auch, ich glaube, also außer so Wut und so, habe ich nicht so doll durchlebt. Aber zum Beispiel auch in der Szene, Lilith hat auch geschrieben, dass viel gerannt wird, was ich schön fand. Das fand ich wiederum ein bisschen so, oh Leute.
Das waren nicht immer so schöne Aufnahmen, weil es auch so, sie zum Beispiel hat so eine schlechte Haltung.
Ja.
Und immer wenn sie rennt, sieht man das voll. Aber ich fand es voll authentisch, weil generell die Figuren, ich hatte das Gefühl, dass sie so ein bisschen hässlich teilweise dargestellt wurden. Also die waren nicht hässlich, aber er ist halt so voll der Pickelige, dann hat er so eine komisch fettige Justin Bieber-Friese, dann haben sie beide auch ganz schön schiefe Zähne. Ich weiß nicht, ob die Schauspieler einfach
Ich hatte eher das Gefühl, das hat mich an so einen Film erinnert, den ich vor 2 Jahren bei der Berlinale geguckt habe und ich glaube, da habe ich auch hier drüber geredet, dass er mich so ein Unwohlsein ausgelöst hat, weil die Maske quasi nicht da war und die Leute alle nicht abgepudert
wurden. Genau, aber das war eigentlich auch sehr angenehm, finde ich.
Genau, und jetzt hat es halt total gut gepasst, weil, also genau, die sind einfach sehr real, finde ich.
Genau. Auch dumm, dass ich so sage, so ein bisschen hässlich, ne? Dann merkt man erstmal, wie krass andere Filme wahrscheinlich halt irgendwie Make-up und dies und das, dass man so denkt, oh, die sehen ja ganz pickelig aus.
Und ich musste aber fast heulen bei dieser Szene, wo sie dann so aufeinander zurennen und so ein Gegenschnitt ist. Und man sieht so, oh mein Gott, Romance.
Nee.
Ah ja, ist ein richtig, richtig, richtig toller Film. So, Full Circle Moment. Lilith hat sich auch gerade physiomäßig den Rücken gestreckt.
Ja.
Ich glaube, wir müssen jetzt aufstehen und ergodynamische Übungen machen. Es ist da jetzt auch viel Zeit vergangen. Fast einen ganzen Nollywood-Film haben wir aufgenommen. Deswegen machen wir uns jetzt auch AFK und essen was.
Ah ja. Okay, tschüss Lotti.
Tschüss.